Schräglesen.
Hoch 2. Die Bücherdiskussion.
Herzlich willkommen zu dieser heiligen Folge von Schräglesen hoch 2. Zwei Bücher, zwei Lesende, zweimal 15 Minuten Diskussion, ob sich das Lesen überhaupt lohnt. Am Mikrofon begrüßen euch Thilo Körting
und Lara Lorenz.
Ich hoffe, ihr haltet uns nicht für einfallslos, aber wie bereits im vergangenen Jahr sprechen wir heute über den Deutschen Buchpreis. Einfach, weil ich das ganz gerne mag und es sich auch einfach für so eine Diskussion, wie wir sie ja immer machen, anbietet.
Und es sind ja auch neue Bücher.
Ja, das sind auch jedes Mal neue Bücher. Ich frage mich halt jedes Jahr aufs Neue, ob ich mich zum Ersten nicht einfach vor diesen Marketingwagen des Börsenvereins spannen lasse, weil das ist ja ein Marketinginstrument, und ob ich mich damit nicht jedes Mal übernehme. Weil es ist ja immer direkt vor der Buchmesse und dann lese ich ja sowieso so viel und dann habe ich natürlich auch immer diesen total überhobenen Anspruch, alle 20 Bücher auf dieser Liste zu lesen, woran ich jedes Jahr aufs Neue scheitere. Ich weiß nicht, ob das Leute schaffen. Bestimmt gibt es Leute, die das schaffen.
Vielleicht Leute, die hauptberuflich lesen.
Bestimmt. Oder
ist
Leute,
auch eine Zeitfrage einfach.
Oder Leute, die keinen Hauptberuf mehr haben. Ich kann mir vorstellen, dass Rentner, obwohl ich nicht weiß, ob die sich so für sowas interessieren, aber die.
Ach, ein paar Rentner bestimmt schon.
Ja, ich meine, es liegt ja im Buchladen und die gehen ja auch bestimmt gerne im Buchläden. Aber deswegen haben wir uns auch gemeinschaftlich für die dünneren Bücher entschieden auf dieser Liste. Es gibt nämlich sehr dicke Bücher auf dieser Liste, die weit über 700 Seiten haben. Und das muss man ja auch erstmal schaffen. Aber ich finde, die verbindet auch mehr, als dass sie nur auf dieser Liste stehen.
Ja, tatsächlich werden wir noch drauf kommen, sehr viele Ähnlichkeiten.
Ich finde überhaupt, diese Liste ist sehr homogen. Also gerade die Shortlist, aber auch die Longlist schien mir sehr, sehr homogen. Weiß nicht, ob du da...
Die kamen mir vor allem sehr dick vor auf der Shortlist, ehrlich gesagt. Das ist meine Haupterkenntnis.
Ja, das ist auch tatsächlich gar nicht so üblich, finde ich.
Also nee, Also
ich finde, man hat manchmal so, also was heißt manchmal, man hat immer so einen fetten Wälzer irgendwie so auf der Longlist oder zwei oder drei, die gehören halt dazu. Die dicken Bücher muss es halt auch geben und dann gibt es auch meist noch ein dickes auf der Shortlist, aber so zwei so dicke Bücher, das...
Ja, ich habe es ja auch schon mal geschafft, alle Bücher auf der Shortlist zu lesen, aber dieses Jahr habe ich es gar nicht erst versucht. Unter anderem, weil die Bücher so dick waren.
Ja, ob dann auch die dicken Bücher gewinnen, das werden wir dann sehen. Aber wir kommen erstmal zum ersten Buch, Der Vogelgott von Susanne Röckel. Eine mysteriöse und mythische Geschichte, die von einer Familie erzählt, die, ja, mir scheint sie fast verflucht zu sein, denn ganz unabhängig voneinander kommen ein Mann und seine drei Kinder in Berührung mit einem seltsamen Vogelgott oder einem Vogelwesen, das Schreckliches zu fordern scheint, Menschenopfer nämlich. Und wir hören mal kurz rein. Ich lese mal eine Stelle vom Anfang vor. Mit Mühe war ich über einen astreichen, entwurzelten Baum geklettert, der den Weg versperrte, als ich den großen Greif plötzlich vor mir sah. Leicht geduckt, mit halb ausgebreiteten Schwingen hockte er genau in der Haltung, die ich mir für die Präparation vorgenommen hatte, auf einem aufragenden Felszacken mir gegenüber und starrte mich an. Die Entfernung betrug etwa 20 Meter. Ich sah das prachtvolle, schillernde Gefieder, das mir einmal graubraun, einmal schwärzlich vorkam, den weißen Kopf, die runden Augen unter den knöchernen Vorsprüngen des Schädels. Diese Augen, deren Schärfe das Menschenauge um ein Vielfaches übertrifft. Ich sah den mächtigen Schnabel, die dolchspitzen gelben Krallen, und im selben Moment hörte ich auf, ich selbst zu sein.
Ich finde es ein guter Eindruck von diesem Buch, dass man sich denkt, oh, okay, unheimlich.
Ja,
das habe ich mir sehr oft gedacht in diesem Buch. Okay, ich verstehe es nicht so richtig, aber es ist unheimlich.
Ich finde das auch sehr geschickt gebaut. Das wollte ich vielleicht, glaube ich, echt später sagen, aber ich sage es jetzt gleich, weil es sich so gut anbietet. Ich finde es sehr geschickt gebaut. Es ist ja in vier Teile geteilt. Es gibt einen Prolog und dann gibt es die drei Teile.
Also der Prolog ist der Vater, der zum ersten auf diesen Vogelgott trifft, und die drei Teile sind dann seine drei Kinder, die ihre eigenen, aber irgendwo auch verbundenen Geschichten haben mit diesem Vogelgott.
Genau, und ich finde es total faszinierend, so wie diese Kapitel aufgebaut. Ich bin ja jemand, der auch ganz gerne Kapitel in wilder Reihenfolge liest, aber in diesem Fall fand ich sehr clever, wie die hintereinander angeordnet wurden, weil sie am Anfang viel unerklärlicher und mysteriöser schienen als am Ende.
Fandest du?
Fand ich schon. Also ich hatte das Gefühl, also wenn du drüber nachdenkst, der Vater begegnet diesem Vogelgott ja wirklich und es scheint ja wirklich irgendwie was total Mysteriöses mit dem zu passieren. Ob das jetzt Einbildung ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber man hat das Gefühl, da passiert wirklich was. Während man am Ende, ich hoffe, Spoiler Alert, wer das nicht hören will, skippt bitte kurz. Am Ende das ja schon irgendwie fast schon eine medizinische, pharmazeutische Erklärung bekommt.
Wobei es ja nicht aufgelöst wird am Ende. Ich glaube, das Ding ist, es wird halt immer verworren am Ende. Am Anfang wirkt es wie sehr wie so eine Naturgewalt und irgendwie das Rationale und der Mensch sind ihr nicht gewachsen. Und am Ende hat man das Gefühl, okay, es ist eher wie so eine Verschwörungstheorie oder so. Aber es wird halt nicht aufgelöst am Ende. Damit sind wir auch schon an dem Punkt, warum ich dieses Buch vielleicht, also...
Warte, lass mich kurz noch den Punkt zu Ende
okay,
bringen.
Okay, bring ihn zu Ende.
Was ich nämlich interessant finde, die meisten Bücher dieser Art, ich habe nicht alle gelesen, ich hoffe, ich verallgemeine nicht zu sehr, aber die meisten fangen ja eher andersrum an, dass sie mit einer logischen Erklärung einsteigen und es am Ende hin immer mysteriöser wird.
Bücher welcher Art?
Na, die so in diese Schauergeschichten-Richtung gehen. Ah, okay. Es fängt erstmal so relativ normal an und dann suchen die Leute erstmal noch nach Erklärungen, die relativ rational sind. Und dann stellen sie irgendwann fest, mit ihren rationalen Erklärungen kommen sie nicht weiter. Das funktioniert ja andersrum. Und ich finde, dadurch bekommt das Ende fast mehr Schauder, als es vielleicht am Anfang gehabt hätte. Weil du schon durch die ersten zwei, also durch den Prolog und durch das erste Kapitel, bist du schon so darauf gepolt, dass da irgendwas wirklich Schreckliches und Übernatürliches passiert, was sich irgendwie, was nicht zu erklären ist, dass das am Ende schon unter diesem Vorboten steht. Und deswegen finde ich das so geschickt gebaut.
Ja, das stimmt.
Von der Abfolge der Kapitel. So, aber jetzt kannst du erklären, warum du das Buch nicht magst.
Also es ist gar nicht so, dass ich es nicht mag. Es ist halt, was ich an dem Buch irgendwie mochte, war, dass es ja so diese Idee von diesem Schauerroman, was man jetzt ja eher so, was jetzt ja nicht so ein aktuelles Genre ist. So, ich kenne das irgendwie vor allem so aus der Schule von so schwarzer Romantik und von irgendwie Gothic Novels, vor allem irgendwie aus dem englischsprachigen Raum. Und ich fand das halt früher schon immer nett. Also ich habe das auch zwischendrin ganz gerne gelesen, aber war für mich jetzt immer nicht so irgendwie das Highlight. Und so ein bisschen das Gefühl hatte ich mit diesem Buch auch. Also es ist irgendwie nett und clever, wie sie dieses Genre so ins Jetzt verfrachtet, weil dieses Buch hat keine konkrete Zeitangabe und auch keine konkrete Ortangabe, aber Leute haben E-Mails und Computer und es gibt Fernsehen, also es ist schon eher jetzt.
Es gibt auch schon Blogs, also ich...
Es gibt auch Blogs.
Es gibt auch Blogs und deswegen finde ich es schon ziemlich heute. Der eine besucht ja dann so einen älteren Herren, der ihm dann diese Geschichte von so einem Vogelgott erzählt. Ach, und dann findet der es total albern und sagt, veröffentlichen Sie das doch im Internet. Das hat man vor 5 Jahren, glaube ich, noch nicht gesagt.
Ja, okay, also es ist sogar sehr jetztzeitig. Und irgendwie funktioniert das auch relativ gut. Also ich hatte ähnliche Gefühle wie bei so früheren oder so älteren so Schauergeschichten oder Schauerromanen, die ich gelesen habe, dass es irgendwie eben so eine Naturgewalt gibt und es ist irgendwie mystisch und es wird irgendwie nie so richtig geklärt. Und ich lese dieses Buch quasi wegen der Atmosphäre, wegen dieser Schaueratmosphäre und dem sich ein bisschen gruseln. Und es wird ja auch mit diesem letzten Kapitel, wo es eher so eher rationale Erklärungen dafür gibt, warum alles
weil
so
unheimlich ist. Weil er auch der rationalste unter den 4
ist. Genau, funktioniert irgendwie auch ganz gut, das ins Jetzt zu bringen. Aber ich bin halt grundsätzlich, glaube ich, nicht so ein wahnsinnig großer Fan von dieser Art von Büchern. Und deswegen, also ich finde, es hapert auch am Ende ein bisschen, mit dem ich führe die ganzen verschiedenen Erklärungen zusammen. Und es wird halt nicht aufgelöst, weil natürlich wird es nicht aufgelöst, um die Spannung zu halten. Aber ich hatte mich danach so ein bisschen gefragt, ja, okay, was nehme ich aus diesem Buch jetzt irgendwie mit? Und es war so, ja, war ein bisschen gruselig.
Das war aber tatsächlich genau die gleiche Frage, die ich mir auch gestellt habe. Eigentlich finde ich es ja doof, Bücher unter so einem ökonomischen Aspekt zu betrachten. Aber trotzdem dachte ich mir so, ja, was gibt mir dieses Buch jetzt? Was nehme ich daraus mit? Also nicht so sehr, was willst du mir erzählen? Weil das muss ja ein Buch gar nicht. Aber was nehme ich daraus mit? Und irgendwie... blieb da tatsächlich auch nicht so viel. Ich hab's gerne gelesen, trotzdem. Irgendwie. Was ich nämlich schön fand, um nochmal auf das zurückzukommen mit diesen Schauergeschichten, weil ich finde, das hat sie irgendwie ganz gut in diese Sprache übertragen. Also sie benutzt diese Sprache, die man auch damals benutzt hat, irgendwie ziemlich gut. Also es wirkt nicht antiquiert unbedingt, obwohl es schon irgendwie nicht sonderlich aktuell klang. Aber dadurch, dass es halt trotzdem, also es hat sich dann ja nicht gebissen mit dem, dass es irgendwie doch immer heute spielt. Weiß nicht, das hat halt gleich auch die richtige Stimmung aufgemacht. Also ich fand, da ist sie sehr geschickt mit ihrer Tradition umgegangen, in die sie sich da stellt. Das mochte ich sehr.
Ja, das ist, glaube ich, auch so mein Punkt. Ich sehe total, wie wenn man so solche Bücher mag, wie man dieses Buch total gerne mag. Weil ich glaube, so von so dieser Idee moderner Schauerroman, das setzt es auch nicht schlecht um. Aber ich bin einfach grundsätzlich nicht so ein Fan von dem Genre und sie geht da auch nicht so krass weit davon weg, würde ich sagen. Deswegen... Also ich finde auch nicht, dass so Bücher mir unbedingt sowas Ökonomisches geben muss, aber ich gehe schon ganz gerne raus mit dem Gefühl, ah ja, gut, dass ich dieses Buch gelesen habe. Und nach dem Buch dachte ich mir halt so, ja, das ist nett, war irgendwie eine nette Idee, aber weiß ich nicht.
Ja, eigentlich ist es ja wenn man drüber nachdenkt, ziemlich geschickt, weil sie eigentlich einen Genre-Roman schreibt. Also wirklich einen Genre-Roman, der aber schon wieder so outdated ist, dass es gar nicht mehr wie ein Genre-Roman rüberkommt. Weil es ist ja kein Horror.
Nee, das ist es nicht.
Und der Horror hat ja eigentlich den Schauerroman abgelöst. Und es ist halt ein Schauerroman, den gibt es nicht mehr. Deswegen ist es gar kein Schauerroman mehr aus,
ja, gut,
aus heutiger Einordnung. Das ist eigentlich schon ziemlich lustig. Und ich finde halt, das hat sie auch von der Handlung, also wie sie auch diese Spannung aufgebaut hat, auch ziemlich geschickt gemacht. Also ich glaube, ich mochte sogar die zweite Geschichte am meisten.
Definitiv. Ich fand auch die zweite Geschichte definitiv am besten.
Genau, da geht es um die Tochter dieses Mannes, der da dieses Erlebnis, von dem ich gerade vorgelesen habe. Und die ist, ja, ich glaube, Kunsthistorikerin würde man es nennen. Sie will promovieren und da stößt sie halt auf so ein verborgenes Gemälde, wo halt auch dieser Vogelgott zu sehen ist. Und interessanterweise bei ihr scheint dieser Vogelgott dann halt auch nicht wie so eine Bedrohung, wie bei den anderen beiden Geschwistern. Aber trotzdem würfelt es alles in ihrem Leben durcheinander, dadurch, dass sie diesen Kontakt hat. Das finde ich irgendwie schon sehr interessant.
Ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, dass ich sie als Person irgendwie am ehesten nachvollziehen konnte. Ich hatte bei den beiden Brüdern immer so ein bisschen das Gefühl, ich fand sie beide sehr unsympathisch, aber ich hatte auch kein richtiges Gefühl für sie.
Sie waren auch beide, also gerade der Jüngste ist ja psychologisch, finde ich, auch relativ flach.
Ja. Und beim Zweiten, vielleicht, ich fand ihn einfach sehr unsympathisch. Das hat, glaube ich, auch alles andere dann überlagert. Aber ich hatte auch, weil lustigerweise oder interessanterweise sind alle drei nicht so richtig fähig, irgendwie soziale Beziehungen zu führen, die einigermaßen irgendwie funktionieren. Und der älteste Sohn in dem letzten Kapitel ist verheiratet und hat eine ziemlich furchtbare Ehe. Unter anderem auch, weil er irgendwie das Interesse daran verliert. Und er war mir halt einfach so unsympathisch und er wurde so sehr darüber definiert, finde ich, dass, ja, hatte ich irgendwie einfach kein so richtiges Gefühl dafür.
Ich glaube, bei dem hat sie es auch ein bisschen versäumt. Also ich glaube, der Erste, der ist einfach flach vom Charakter her. Das ist schade, aber das funktioniert trotzdem. Er wirkt auch, also nicht wirklich flach, aber sie verpasst es, ihm wirklich Tiefe zu geben. Also er ist entweder antriebslos oder handelt aus einem Antrieb heraus, den wir irgendwie nicht erkennen können, weil sie uns das nicht irgendwie offenbart, warum er jetzt Sachen macht.
Oder
warum
es nur zu sehr andeutet.
Ja, genau, es bleibt ja einfach zu vage. Also man hätte ja das mehr auserzählen können, deswegen hätte man ja dieses Unerklärbare, nicht Durchschaubare des Vogelgottes ja nicht irgendwie auflösen müssen. Ich bin sowieso immer ein bisschen allergisch bei dieser komischen Darstellung von Journalisten. Das passiert nämlich ganz oft in der Fiktion. Im Comicroman noch viel mehr als im richtigen Roman, dieser von Idealismus getriebene Journalist, der unbedingt eine Geschichte aufdecken will.
Sein ganzes Leben verwahrlost, ja, genau, über diese eine Geschichte. Ja.
Und man denkt sich, das ist vielleicht 1% der journalistisch arbeitenden Menschen, die so funktionieren. Ich meine, klar sind das die herausstechen, aber Journalisten sind nicht so. Das ist halt, wirkt immer ein falsches Bild, deswegen irritiert mich das immer. Deswegen fand ich ihn, glaube ich, auch ein bisschen seltsam.
Apropos irritieren, ich hatte noch eine Sache, die mich vor allem an dem jüngeren Bruder, den wir gerade schon erwähnt hatten, oder an seiner Geschichte irritiert hat. Und zwar ist die Geschichte, seine Vogelgott-Geschichte ist, dass er nach Afrika, wo genau wird nicht gesagt, geht und mit einer Hilfsorganisation dort in so einer Krankenstation oder sowas in der Art zu arbeiten und dann draufkommt, dass so dieser Vogelgott-Ursprung eben in Afrika liegt. Und das fand ich leider alles sehr flach, weil es alles sehr die Afrika-Klischees auspackt und das Böse, das aus dem Afrika, was ich auch nicht genauer benenne, weil, keine Ahnung, muss man nicht genauer benennen, wo in Afrika, nicht mehr die Himmelsrichtung oder so. Und das böse, ursprüngliche Naturgewalt kommt aus Afrika und vertreibt die Kolonialherren und hat dann irgendwelche menschenfleischessenden Rituale. Und ich war sehr so, ja gut, man hätte diese Geschichte auch erzählen können, ohne alle Afrika-Klischees auszupacken. Und man hätte auch mal ein bisschen über Kolonialisierung und Bilder, die dadurch entstanden sind, reflektieren
können. Ich finde es sehr schön, dass du das sagst. Ich habe mich letztens ein bisschen mit Postkolonialismus beschäftigt, aus anderen Gründen. Und dachte mir, liegt das jetzt an mir oder ist das halt wirklich so blöd, wie ich es da gerade lese?
Es ist wirklich einfach sehr flach.
Und ich finde, eigentlich ist es, also ich fand jetzt gar nicht so von wegen, der Ursprung des Bösen liegt in Afrika, weil ich mir auch gar nicht sicher bin, ob dieser Vogelgott halt wirklich böse ist und ob da auch wirklich sein Ursprung liegt, weil ich sag mal, da wird ja später auch diese Prometheus-Assoziation aufgerufen, wo man sagt, ja, vielleicht kommt er auch von da, der hat ja vielleicht gar keinen Ursprung, der irgendwo örtlich festgelegt ist, sondern eher so dieses, diese Menschen in Afrika beten halt immer noch so einen martialischen Gott an. Und ich denke so, Menschen da haben sich auch weiterentwickelt. Die hängen ja auch nicht mehr an Naturgottheiten und schon gar nicht auf so seltsame, fast schon kannibalistische Weise.
Und es ist halt auch einfach so ein sehr westlicher und sehr abwertender Blick darauf. So, genau. Das ist halt auf jeden Fall falsch.
Und eigentlich ist es ja auch total schade, weil ich glaube, es wäre nicht schwer gewesen, das zu brechen. Schon diesen Blick, den er hat, vielleicht, dass man den schon irgendwie kenntlicher macht als irgendwas, was vielleicht schon vorbelastet ist. Und was ja eigentlich auch ganz interessant ist, diese Hilfsorganisation, die ist ja so zweifelhaft und so undurchsichtig. Also diese Mechanismen postkolonialistischer Art, die ja heute immer noch wirken, die hätte man ja darin auch erkennen können. Aber das bleibt so uneindeutig und so unauserzählt, dass man halt das Gefühl hat, dass sie wirklich bloß diese Klischees auspackt, man da jetzt irgendwie den afrikanischen Wilden vorführt, der irgendwelche Vogelgottheiten anbetet, was wir als Europäer natürlich überhaupt nicht verstehen können, was halt eigentlich Unsinn ist.
Und deswegen, also das und diese erste Figur sehr flach war, hat mir tatsächlich sehr den Spaß am Anfang des Buchs genommen. Das zweite Kapitel war dann total gut, weil es auch nicht darum ging, dass irgendjemand irgendwo in Afrika rumreist und so, sondern es ging halt um diesen Maler und ja, hatte dann halt nicht mehr diese seltsamen Klischees und Stereotypen drin. Aber ja, du hast recht, man hätte es total einfach umgehen können. Man hätte es sehr einfach irgendwie besser reflektieren können. Aber es ist halt immer schade, wenn sowas nicht passiert und dann halt einfach weiter reproduziert
wird. Ja, ich sag mal so 50 Seiten im ersten Kapitel und im dritten Kapitel hätten diesem Buch, glaube ich, sehr geholfen.
Ja.
Ich möchte trotzdem sagen, dass ich dieses Buch gerne gelesen habe, einfach weil ich die Spannung, die aufgebaut wurde, also es ist handwerklich halt gut gemacht. Es hat bloß dann irgendwie in der Konzeption so ein paar Fehler, finde ich, aber es liest sich halt trotzdem spannend, meines Empfindens nach, gerade dieses zweite Kapitel. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, lass die Ende davon, das ist totaler Schrott oder so, das sollte man aus dem Buchhandel nehmen. Ich finde es trotzdem irgendwie, es liest sich schön.
Nee, ich würde auch sagen, es ist für Leute, die gern solche Schauergeschichten lesen und die auch nicht erwarten, dass am Ende alles Sinn macht.
Susanne Röckel, Der Vogelgott, erschien bei Jung und Jung, 272 Seiten. Im folgenden Buch spielt Familie eine wichtige Rolle, allerdings ist es weniger einsam dort und es geht genauso um göttliche Macht, aber nicht um einen offenbarenden Schrecken, sondern um einen schützenden Talisman. Die Rede ist von Nachtleuchten von Maria Cecilia Barbetta. Die Autorin wurde 1972 in Buenos Aires geboren, im Stadtteil Ballesta. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich kenne kein Spanisch. Und genau das sind auch Zeit und Ort der Handlung. Ein ärmeres Viertel in der argentinischen Hauptstadt, kurz nach dem Tod des populistischen Präsidenten Juan Perón. Der Roman hat jetzt eigentlich keine Handlung im eigentlichen Sinne, sondern erzählt ganz viele Geschichten aus diesem Viertel, von den Mädchen des katholischen Internats, von den Mechanikern der Autowerkstatt Utopia und zum Beispiel von dem selbsternannten Detektiv, der sich selbst Gordo nennt. Die Geschichten sind untereinander schon stark vernetzt, weil sie sich alle kennen in diesem Viertel. Es hat halt so dörfliche Qualitäten, wie das in solchen Vierteln, glaube ich, auch üblich ist. Und sie sind verbunden durch eine Marienstatue und so wird die beschrieben.
Ich habe also nicht zu viel versprochen, als ich dir vor einer Woche eröffnet habe, die Madonna von Ballesta hilft allen, die im Dunkeln tappen. Hätte ich nie gedacht, denn sie ist ganz schön unauffällig. Tagsüber passiert nichts, aber sobald das Zappen duster ist, leuchtet sie algengrün und ich muss zugeben, dieses Leuchten hat mich ziemlich beschäftigt. Gott sei gelobt. Theresa drückte der Wundermadonna einen dankbaren Kuss auf die Krone. Ich habe recherchiert, wie das geht, Theresa. Wie bitte? Ich habe recherchiert, wie das nächtliche meeresgrüne Leuchten funktioniert. Deine Statuette ist von Kopf bis Fuß mit einer Nachleuchtfarbe bestrichen. Nachleuchtfarben speichern einfallendes Licht und geben es zeitverzögert wieder ab.
Genau, so klingt dieser Roman. Es ist eine relativ späte Stelle. Und genau, das ist diese Statuette, die dann alles so zusammenhält. Und es ist viel, das zusammengehalten werden muss.
Sehr viel. Ich habe ausufernde Skizzen gemacht, um zu versuchen, mir alle Figuren zu merken. Und ich glaube, ich habe nicht alle aufgeschrieben.
Ja, und ich hatte beim Lesen das Gefühl, dass das echt nötig gewesen wäre. Das ist mir aber irgendwie erst in der Mitte aufgefallen.
Da war es zu spät.
Da war es wirklich zu spät. Was ich sehr schön fand, ich hatte irgendeine Kritik gelesen, wo dann auch stand als Überschrift wie ein opulentes Gemälde oder sowas. Und das Gefühl hatte ich auch beim Lesen dieses Romans. Das ist so wie so Bilder von Bosch sind zum Beispiel, so ganz viele Sachen passieren, also in der kirchlichen Darstellungsweise, wo ganz viele Sachen gleichzeitig passieren, auch manchmal mit denselben Menschen, also wenn der Kreuzweg von Jesus in einem Gemälde dargestellt wird, sieht das ja auch aus wie ein Moment, dabei sind es ganz viele Momente, die da irgendwo alle auf diesem Gemälde verteilt sind. Genauso hat sich das Lesen von diesem Roman angefühlt.
Ja, voll. Meine erste Assoziation war tatsächlich Wimmelbild. Also ja, genau. So in die ähnliche Richtung. Genau. Es ist tatsächlich wie...
Ich dachte mir, Wimmelbild, das klingt nicht so gebildet und fürtonistisch, deswegen... Aber auch das war mein erster Gedanke.
Weil es ist tatsächlich wie so eine Momentaufnahme von diesem Stadtteil zu dieser einen bestimmten Zeit und man begegnet fast allen Leuten in allen Kapiteln auf irgendeine Art und Weise. Der Fokus ist halt nur verschoben.
Genau. Ich finde es halt auch irgendwie ganz schön, weil es dann manchmal so dieses, was da schon mal kurz auftaucht, wird dann später erzählt und ich mag so diese vernetzte Struktur, die dadurch entsteht. Also diese ganzen Kapitel, also nicht alle Kapitel für sich, aber so dieser Roman an sich hat so eine rhizomartige Struktur, dass so alles untereinander vernetzt ist und es halt auch nicht darum geht, jetzt eine Geschichte zu erzählen. Nicht mal diese Geschichte dieser Statuette, die zwar schon irgendwie so als Faden durchführt, die auch irgendwie so den Schlusspunkt bildet. Selbst diese Geschichte wird nicht erzählt, sondern es ist halt irgendwie dieser Stadtteil, der für sich eine Geschichte erzählt.
Ja, also tatsächlich wird ja gar nichts darin erzählt, weil eigentlich ist der so historische Hintergrund, vor dem der Roman spielt, ja auch ganz spannend, weil...
Lara hat sich extra belesen.
Ich habe mich leider gar nicht so sehr belesen, weil die 70er in Argentinien ja anscheinend politisch eine sehr aufregende Zeit waren.
Das ist aber auch eigentlich alles, was ich wusste.
Ja, das ist bei mir auch das ist ungefähr, was ich wusste, aber ich muss sagen, ich weiß nach diesem Roman auch nicht so wahnsinnig viel mehr und habe das Gefühl, es wäre irgendwie gut gewesen, mehr darüber zu wissen, bevor ich angefangen habe zu lesen, weil was total clever ist, man erfährt diese ganzen politischen Hintergründe aus Gesprächen, so besonders der zweite Teil, der in dieser Autowerkstatt spielt, ist, finde ich, schon einer der Hauptteile, der so die politische Situation versucht zu erklären und da unterhalten sich halt immer diese Mechaniker und ihre Freunde, die da zu Besuch kommen und die halt sich auch immer dort treffen und austauschen. Und natürlich unterhalten die sich so über Politik, wie ich mich auch mit meinen Freunden über Politik unterhalte, und zwar mit ganz vielen Meinungen. Und alle finden irgendwas gut oder schlecht. Und ich war ein bisschen immer überfordert, weil ich mir immer dachte, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zustimme, weil ich einfach zu wenig über die Situation weiß, um es selbst einschätzen zu können. Was für diesen Lesegenuss auch überhaupt nicht schlecht war. Also man muss dieses Wissen nicht haben, um dieses Buch irgendwie gut finden oder gut lesen zu können. Aber es war manchmal ein bisschen, ja... Ich hätte gern mehr gewusst.
Ja, man hat manchmal das Gefühl, manche Bücher bräuchten so eine Vorwarnung, wo dann drin steht, bitte informiert euch über diesen historischen Sachverhalt.
Ja.
Dann versteht ihr auch viel mehr. Also die Art und Weise, wie sie das so erzählt, dass das immer so en passant irgendwie so reinkommt, finde ich insofern total spannend und sehr realistisch. Weil wenn man drüber nachdenkt, wie sonst so Romane in so einem historischen Setting funktionieren, wo man immer so versucht, die Familie oder den Menschen im Umbruch zu erwischen, der dann irgendwie hadern muss mit dieser Veränderung, die gerade stattfindet, das passiert ja halt gar nicht. Also es ist ja schon eine einschneidende Veränderung, die da gerade stattfindet, aber es hat ja offensichtlich überhaupt keine Auswirkung.
Naja, überhaupt keine stimmt ja auch nicht. Also man merkt es schon, aber nicht so krass.
Aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie anfangen müssten zu kämpfen, dass sie jetzt irgendwie schauen müssten, wie kommen wir jetzt wieder klar. Klar hat es Auswirkungen, es hätte ja auf jeden Menschen Auswirkungen, aber ich finde es halt total realistisch erzählt, dass die Auswirkung halt nicht so einschneidet und dadurch halt auch total unkonstruiert wird, sondern wirklich total alltäglich, was glaube ich auch der Anspruch dieses Romans ist, halt wirklich Alltag darzustellen mit so ganz vielen kleinen Geschichten, die halt tagtäglich passieren, die dann im Roman trotzdem wie große Schicksalsschläge auch daherkommen und wie große Probleme, weil irgendwie Liebesgeschichten und Sorgen und Ängste und Verschwörungstheorien und keine Ahnung, all das passiert ja auch im Alltag.
Und auch sie erzählt auch ziemlich viel von Kindern und Jugendlichen, wo, glaube ich, also auch in meiner Erinnerung, sehr kleine Dinge in dem Moment ein sehr viel größeres Drama waren, als die objektiv betrachtet waren. Aber genau das mochte ich an diesem Buch total gerne, dass es eben nicht darum ging, jetzt eine krasse Geschichte zu konstruieren, die gerade vor diesem Hintergrund passiert, sondern so der Alltag geht weiter. So in der Politik gehen Dinge schief und natürlich beeinflusst es dich und hat Auswirkungen. So diese Männer in der Autowerkstatt übernehmen zwischendrin die Lokalzeitung. Und da hat es dann natürlich Auswirkungen, was sie schreiben und was sie schreiben können. Und da merkt man es auch. Aber es ist auf so einer, ja, auf so einer alltäglichen Ebene, dass, ja, ich es auch einfach sehr realistisch fand und ich es auch total gerne mochte. Ich mochte diese ganzen Figuren so gerne. Ich habe ihnen so gern dabei zugeguckt, wie sie halt gelebt haben und fand es total schön, wie sie dann wieder aufgetaucht sind. Also vor allem diese Theresa, die diese Wandermadonna verteilt und die in diesem katholischen Mädcheninternat ist und sich irgendwie in den Kopf gesetzt hat, sie reformiert so ein bisschen die Welt und bringt die Kirche zu den Leuten, indem sie diese Statue in alle Häuser in ihrem Stadtteil bringt. Und ich mochte sie einfach so gerne. Und ich fand es immer wieder schön, wenn sie aufgetaucht ist und wenn sie mit ihrer Madonna irgendwo hingelaufen ist. Und so ging es mir mit total vielen Personen in dem Buch.
Und trotzdem fand ich sie, also sie war jetzt nicht total auf süß oder niedlich getrimmt, so, also sie war nicht anbiedernd als Figur, sondern sie war irgendwie einfach authentisch.
Sie war halt da.
Genau.
Sie wohnte halt.
Sie hatte halt auch Macken, wo man sagt, na okay, wenn du meinst, aber irgendwie das hat sie dann trotzdem sympathisch gemacht. Ja, das stimmt.
Ja, weil diese Figuren, also es sind so viele Figuren, dass ja niemand davon wahnsinnig tiefencharakteristisch dargestellt wurde, sondern aber trotzdem war keine davon zu perfekt. Sondern alle hatten auch irgendwie so ihre Macken und irgendwie ihre Geschichten und ja.
Und sie hatten halt auch alle Charakter.
Ja, also tatsächlich. Sie hatten alle Charakter.
Das waren halt alles Persönlichkeiten irgendwie. Was vielleicht auch wirklich daran liegen mag, dass die Autorin ja wirklich in diesem Stadtteil groß geworden ist.
Aber jetzt in einer ganz anderen Zeit, ne? Die ist ja erst geboren in den 70ern.
Das stimmt, aber ich glaube trotzdem, also ich glaube, sie schöpft da einfach aus etwas und ich glaube, das merkt man schon, unterstelle ich jetzt einfach mal, man merkt dann schon, dass sie da Sachen als Material nutzen kann, weswegen das Ganze dann auch so reichhaltig und so authentisch wirkt, weil es eben authentisch ist und genau diese Reichhaltigkeit ist, die sie vielleicht selbst erfahren hat. Vielleicht nicht ganz genau zu dieser Zeit. Das wäre vielleicht auch wieder zu schwierig gewesen, das zu beschreiben. Aber trotzdem denke ich, dass sie da einfach auch ganz viel schöpfen kann und das hat sie halt aber auch sehr geschickt ausgenutzt.
Trotz allem Lobes, ein einziger bisschen Kritikpunkt ist, während dem anderen Buch, das wir besprochen haben, ein paar Seiten mehr wahrscheinlich gut getan hätten, finde ich, diesem Buch hätten ein paar Seiten weniger gut getan, weil das hat über 500 Seiten und ich finde vor allem im letzten Teil zieht es sich so ein bisschen, weil da kommen nochmal so ein paar neue Figuren dazu und so eine komplett neue Grundidee, weil es in jedem Kapitel so ein bisschen ein Grundthema gibt und da gibt es nochmal so ein neues Grundthema und im dritten Teil war ich ein bisschen so, dass ich mir dachte so, ich habe schon genug Figuren, die ich irgendwie nett finde. Ich brauche da jetzt nicht noch mehr. Ich glaube, ich habe die Idee verstanden. Es war dann auch okay. Ich finde so 100, vielleicht 200 Seiten weniger hätten diesem Buch gut getan.
Da ist vielleicht doch das Problem, das ist vielleicht ein ganz, ganz guter Moment, um auch mal diese Struktur des Romans anzusprechen. Das sind ja drei Teile zu je 33 Unterkapiteln und dann gibt es nochmal ein Kapitel zum Abschluss sozusagen. Also ich glaube, das ist schon die Struktur, die sie sich von vornherein auferlegt hat. Das kommt ja im Roman auch vor, dieses magische Quadrat, diese drei erstmal als Zahl des Göttlichen in der christlichen Zahlenmystik. Und es geht ja halt auch um christliche Mystik irgendwie durch diese Madonna. Und auch die 33 ist ja auch eine mystische Zahl wegen dem Alter Jesu und das wird halt auch ganz oft benutzt.
Von dieser Evita Peron, die ist ja auch mit 33, glaube ich, gestorben.
Genau. Ja, das wird ja dann halt so gespiegelt, aber eigentlich bezieht sich ja auf Jesus, der dann mit 33 angeblich, wir wissen ja nicht, wie alt er war, gekreuzigt wurde. Also das ist, glaube ich, und vielleicht ist dann deswegen auch manchmal ein bisschen zu viel reingekommen, weil sie dann einfach sagte, ja, ich brauche ja vielleicht noch ein Kapitel.
Aber grundsätzlich gut zu lesen, weil diese Kapitel auch sehr kurz sind meistens.
Genau.
Fand ich total angenehm.
Und auch manchmal halt schön für sich standen, weil es halt manchmal so Anekdotencharakter hatte, wo man dann vielleicht auch manchmal das Gefühl hat, ach, diese Figur interessiert mich jetzt gar nicht so sehr, da lese ich mal schnell drüber und konzentriere mich lieber auf die nächste Figur. Das ging mir zumindest manchmal so, ja, okay, lese ich bei der nächsten weiter, das fand ich auch sehr angenehm. Du hast schon das große Personal angesprochen, das ist vielleicht, weiß ich nicht, habe ich auch das Gefühl, dass vielleicht schön gewesen wäre, wenn im Lektorat jemand gesagt hätte, hoiuiui, da müssen wir vielleicht nochmal schauen, dass die Leute da leichter durchblicken, weil die sind ja auch.
Oder auch nur, ich brauche nicht die Familiengeschichte von jeder Person.
Aber die sind ja auch noch alle miteinander verwandt und vielleicht hätte man das noch. Ich habe vergangenes Jahr diesen Roman von Roland Schimmelpfennig gelesen und der hat es schon wieder zu viel gemacht. da wurde nicht einfach von Maria gesprochen, sondern das war dann die Schwester von der Frau, die die schwimmende Stadt auf dem Meer gesehen hat. Da wusstest du aber immer so gleich, okay, die ist das. Du wusstest immer sofort, wo die zuordnen. Das war halt immer so ein Bandwurmsatz, das ist halt so typisch Schimmelpfennig.
Aber du meinst, meine große Skizze hätte man nicht gebraucht?
Naja, ich glaube, es wäre dann halt einfach viel klarer gewesen, ach, der ist das, so stehen die in Beziehung miteinander, deswegen reden die gerade miteinander. So, das, so kleine Wörter vielleicht manchmal vorneweg oder, was natürlich auch eine Option gewesen wäre, so eine Personenübersicht vorneweg.
Das wäre super gewesen.
Das wäre richtig nett gewesen.
Oh,
super,
das hätte mir so viel Arbeit erspart.
Ja, nicht wahr, das wäre schön gewesen. Noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte, was auch mit diesen, du hast ja gesagt, es sind so viele Kinder auch da, die wunderbarerweise auch nicht einfach wie Kinder dargestellt werden, sondern es sind halt einfach junge Menschen sozusagen.
Ja, die werden sehr ernst genommen.
Genau. Aber ich glaube, das hat einen sehr großen Einfluss darauf, wie erzählt wird, diese Sprache. Ich finde, die ist nicht so, die ist nicht hochgestochen, die ist nicht so ernst. Die hat irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit. Und ich habe das Gefühl, das liegt auch daran, weil halt so oft Kinder erzählen. Dadurch bekommt diese Geschichte halt auch so einen gewissen, also so ganz viele Momente, wo man schmunzeln muss. Jetzt nicht, weil es lustig ist, sondern einfach, weil es schön ist und angenehm ist. Und genau, das mochte ich sehr. Und auch diese, also im ersten Teil mehr als dann in den späteren Teilen, auch so diese Art, wie sie mit Sprache umgeht,
ja.
Die Autorin, dass sie ganz oft fremde Wörter mit reinmischt, auch um klarzumachen, okay, das ist hier halt auch eine Einwanderungsgesellschaft. Muss man ja ganz klar sagen, gerade Südamerika ist ja eine Einwanderungsgesellschaft, also ganz Amerika ist ja eine Einwanderungsgesellschaft. Und dadurch bekommt diese Sprache auch irgendwie so einen ganz eigenen Klang. Jetzt nicht, weil sie irgendwie bestimmte Formen von Satzbildung benutzt, sondern einfach, weil sie so hier und da mal so kleine Worte, manchmal so ein paar Wortspiele, die mal lustig sind, mal vielleicht auch ein bisschen albern.
Aber schon auch ziemlich lustig. Es gibt ein Schild vor dieser Autopia-Werkstatt, wo halt draufsteht, Ausfahrt freihalten. Und eine Person liest dann Freiheit aushalten. Ich mochte es wirklich gerne.
Ja, das stimmt. Ich fand auch Zimmer frei, wo das Z gefehlt hat, immer frei. Das ist auch ziemlich schön, ja. Also ich fand halt manchmal war es so ein bisschen, ja okay, du spielst halt gern mit Worten, ich hab's verstanden, aber ich glaube, dass sie es auch einfach so macht und nicht so bemüht. Und es klang halt auch nicht bemüht, deswegen war es auch ganz schön zu lesen.
Ja, es ist sympathisch einfach, selbst wenn man sich denkt, ja okay, gut, ich brauche nicht 27 rote Wörter für die Farbe von diesem Baum. Es ist nett.
Ja. Genau, also ich würde schon sagen, dass es eine Empfehlung ist.
Ja, man braucht Zeit dafür.
Genau.
Muss ich ein bisschen konzentrieren.
Ja, das haben wir beide irgendwie dummerweise nicht gemacht, glaube ich.
Hallo, ich habe eine Skizze angefertigt.
Ja, also ich habe manchmal wirklich das Gefühl gehabt, dass ich nicht verstanden habe, wer das jetzt eigentlich ist, aber da das dann doch irgendwie mehr so ein Nebenfigurgefühl war, dass ich dachte, ach, ist jetzt doch nicht so wichtig. Also nehmen Sie sich Zeit und Ruhe.
Und vielleicht ein Skizzenpapier.
Genau. Maria Cecilia Barbetta, Nachtleuchten. Erschien bei S. Fischer, 520 Seiten. So, aber zum Abschluss, denkst du, dass da jetzt ein Siegerkandidat dabei war?
Ich glaube eigentlich nicht. Also wenn der Vogelgott gewinnt, wäre ich tatsächlich, glaube ich, ein bisschen irritiert.
Der sagt zu wenig aus, ja. Einfach dafür, dass dieser Preis halt auch irgendwie so ein bisschen zeigen will, wie zeitgenössisch Romane sind und Literatur, glaube ich auch. Und da fehlt dem so ein bisschen was.
Und bei Nachtleuchten? Gefühl, es ist doch ein bisschen spezifisch, also die Art, wie sie irgendwie erzählt.
Ich habe jetzt so das Gefühl, ich habe nicht alle Bücher durchgelesen, ich habe es ja schon gesagt.
Du hast sie angelesen, oder?
Ich habe sie angelesen und ich habe auch ein bisschen was über die Bücher gelesen und ich finde, der hat gar nicht so schlechte Chancen.
Echt?
Als ich die Liste gesehen habe, dachte ich mir zuerst, das ist bestimmt Haratischvili, weil die bei ihrem letzten Buch so gefeiert wurde für das achte Leben, das ja auch so ein riesenfettes Ding.
Ich wollte gerade sagen, alles sehr, sehr dicke Bücher.
Ja, ich glaube, ihr erster Roman, der hat nur 300 Seiten gehabt, glaube ich, Julia. Aber ja, das achte Leben, das waren auch so 1000 Seiten Familiengeschichte. Aber da habe ich bisher am wenigsten reingelesen, muss ich gestehen, weil es auch einfach so ein bisschen erschlägt. Aber was ich so gelesen habe, ist, dass der halt doch nicht so viel Spaß macht beim Lesen. Also erstens ist er natürlich sowieso dick und sperrig, was natürlich total unattraktiv ist für einen Preis, der dann schon den Anspruch hat, dass dann Leute dieses Buch kaufen sollen, weil dafür ist er ja, wenn wir ehrlich sind, da. Das heißt, da ist er schon deswegen nicht so attraktiv eigentlich, weil er so fett ist. Und dann hat er wohl auch relativ viele so Kleinigkeiten, wo man dann einfach sagt, ach, muss das jetzt sein? Obwohl es natürlich ein wichtiges Thema ist. Und auch ein sehr passendes Thema, weil Gastland ist Georgien, die Autorin stammt aus Georgien, also da
ich sehe die Verbindung.
Da hat man schon so ein bisschen Kalkül bei der Jury erkannt, aha, aha, und vielleicht kriegt sie ihn ja quasi auch, weil sie mit das achte Leben ja so ein bisschen übergangen wurde, weil ich glaube, das war ja nicht mal nominiert, wenn ich mich recht entsinne, obwohl es eigentlich trotzdem ein ziemlich wichtiges Buch war in der Saison. Also deswegen sehe ich das da auch nicht. Tome ist auch so ein dickes, fettes Buch, das sich ein bisschen dröge liest, finde ich, weil es halt doch sehr historisch ist. Da geht es um China. Also es ist, man sieht, es sind sehr viele historische Bücher. Ich finde, es geht auch sehr viel um Menschen, die quasi in so einer unterdrückten Lage sind. Weil da geht es ja auch um einen Aufstand in China. Da kenne ich mich natürlich auch überhaupt nicht mit auf. Ich merke bei dieser Liste natürlich auch, wie eurozentristisch mein Geschichtsbild ist. Schande auf mein Haupt. Aber das lässt
kann man ja alles ändern.
Kann man noch ändern.
Aber was ist denn mit Maxim Biller, der ja auch auf der Liste steht?
Das fand ich erstaunlich. Also das habe ich erstaunlich gern gelesen, soweit wie ich gekommen bin. Das liest sich...
Ist auch nicht so dick.
Es ist nicht so dick.
Deswegen bin ich jetzt schon großer Fan davon.
Im Gegensatz zu Biografie, das ja quasi fast dasselbe Thema behandelt, aber halt auf 800 Seiten. Deswegen ist es immer ganz schön, das ist nur auf 200 Seiten. Es liest sich schön, es hat auch, ich finde, in der Sprache werden auch so ganz viele Details und deswegen ist es dann trotz dieser, also es ist halt komprimiert sozusagen. Man hat das Gefühl, er hat erstmal ein dickes Buch geschrieben und dann haben wir überlegt, okay, wie kann ich das gleich jetzt nochmal kurz erzählen? Genau so. Das finde ich auch gut. Aber irgendwie, weiß ich nicht, fehlt mir auch da bisher so ein bisschen dieser Moment, wo ich sage, ja, das ist jetzt halt irgendwie das total richtige und wichtige Buch. Das ist irgendwie das Buch des Jahres. Das ist ja eigentlich der selbstgewählte Anspruch. Der beste Roman des Jahres. Das habe ich noch gelesen, Archipel von Inga Maria Marke. Da bin ich jetzt auch noch nicht so weit gekommen. Ich glaube, der hat auch ziemlich gute Aussichten. Er liest sich ganz angenehm und beschäftigt sich auch mit einem sehr wichtigen Thema, nämlich Kolonialismus und dem eingeengten Geschichtsbild, das wir alle haben. Und deswegen war es eigentlich noch ganz gute Überleitung. Und genau, und Nachtleuchten, finde ich, ist dann halt auch, hat auch sowas Breites, hat eine sehr eigene Art, etwas zu erzählen. Deswegen finde ich es halt auch schön. Und
man muss auch sagen, es macht tatsächlich Spaß, es zu lesen. Ich habe es wirklich gerne gelesen.
Also ich glaube, das kann halt Leser und Buchkäufer, um die es ja geht, halt auch sehr interessieren. Deswegen bin ich mir halt gar nicht so sicher. Also ich hätte jetzt auch, als ich angefangen habe, zu gucken, was sind da für Bücher jetzt drauf? Und ich so, oh, ob mich das jetzt wirklich interessiert? Eigentlich interessiert mich Buenos Aires in den 70er Jahren jetzt nicht so wirklich.
Ja, es war dann ja bei uns tatsächlich auch ein bisschen eine Entscheidung nach Seitenanzahl, weil ich mich geweigert habe, 700 Seiten Bücher zu lesen.
Und ich nicht Maxim Biller lesen wollte, weil ich mich da nicht mit auseinandersetzen wollte. Der ist immer so gemein und das, ja, keine Ahnung, wusste nicht, wie ich damit umgehen soll.
Aber Kritik. Ich war jetzt am Ende tatsächlich sehr zufrieden mit dieser Auswahl, mit dem Nachtleuchten.
Ja, deswegen sehe ich gar nicht so schlechte Chancen. Aber um diese Diskussion, die immer wieder viel zu lange gedauert hat, zu einem Punkt zu bringen, finde diese Romane, die sind alle sehr, sehr gut. Also gerade sprachlich, stilistisch bewegen die sich alle auf Augenhöhe, auf ihre eigene Art und Weise. Aber es sticht jetzt halt auch keins hervor, wo man sagt, das auf jeden Fall, der hat's verdient. Also wenn dann was raussteht, dann höchstens, weil Haratischvili vielleicht generell jetzt schon großer Name ist, weil Dome jetzt schon zum dritten Mal nominiert ist, dass man denkt, ja okay, vielleicht kriegen die jetzt auch endlich mal einen Preis oder so. Aber sonst finde ich, sticht da kein Roman, kein Buch so sehr hervor, dass man sagt, okay, der hat es mehr verdient als die anderen, die hätten es alle verdient. Ich finde halt auch keins, wo ich jetzt sage, ja, auf jeden Fall braucht das einen Preis. Weil dafür hat mich dann doch keins genug vom Hocker gehauen, bisher. Wie gesagt, ich habe ja nicht alle gelesen.
Zur heißt, Zeit. Wir warten gespannt.
Wir warten gespannt. Am Montag, 18 Uhr, wird der Preis bekannt gegeben. Bin wirklich sehr gespannt, wer es wird. Und vielleicht habe ich bis dahin dieses Buch auch schon gelesen. Das würde mich dann natürlich auch freuen. Danach geht der ganze Buchmesse Wahnsinn los. Ich werde auch wieder mittendrin sein, zum Beispiel am Stand von Detektor FM in der Halle 4.1 am Stand N99. Wenn ihr auf der Messe seid, dann könnt ihr also gerne vorbeikommen. Eindrücke gibt es dann auch auf schräglesen.de oder auf unseren Kanälen Twitter, Instagram und Facebook. Also falls ihr es nicht auf die Messe schafft, dann besucht uns doch einfach im Internet. Bis dahin wünschen wir beide entspannte Lesestunden, entspanntere als wir sie hatten und macht's besser. Tschüss.
Tschüss.
Schräglesen Hof 2. Die Bücherdiskussion.